Ja, Zach auch. Auch nach einer Mütze Schlaf und knapp 24 Stunden später wird es nicht besser, ja, und fühlt sich es auch nicht besser an. Dieses Spiel gegen den SC Paderborn 07. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt mal mir etwas mehr Zeit zu geben bei diesem Podcast, weil meine Gedanken zu diesem Spiel ziemlich vielschichtig sind und ich glaube, dass ich nicht für mich alleine spreche. Ich bilde mir ein, für einige HSV-Fans jetzt sprechen zu können. Und deswegen erlaube ich mir, dass diese Folge mal ein bisschen länger wird. Ich hatte meinen Frust gestern Abend schon im Rheingemacht-Blog niedergeschrieben. Das heißt, die Leser des Rheingemacht-Blogs wissen schon nachher, worauf ich hinaus will. Aber für alle die, die den Blog nicht lesen oder bisher noch nicht gelesen haben, lohnt sich immer, steht nicht nur was über den HSV, sondern da schreiben auch Fans von anderen Mannschaften rein und wirklich leidenschaftlich, wirklich toll, reingemacht-blog.com. Aber für alle die, die ihn noch nicht kennen und nicht gesehen haben, nur diesen Podcast hören, für die möchte ich natürlich die Geschichte jetzt nochmal so ein bisschen aufbröseln von Anfang an. Also ich war gestern im Stadion, natürlich Ehrensache als Fan, wenn man auch in Hamburg wohnt und die zeitliche Möglichkeit hat. Klar, das erste Heimspiel der neuen Saison, da muss man hingehen und mit mir taten das über 54.000 Menschen. Das fand ich wirklich unglaublich und die Stimmung vor dem Stadion war wirklich großartig, war ausgelassen. Natürlich hörte man manchmal schon, da gewinnen wir zweistellig heute und das wird ein Megaspiel. Zweistellig habe ich jetzt nicht gedacht, Megaspiel auch nicht, aber auch ich hatte, und das hatte ich ja gestern auch im Podcast gesagt, auch meine Erwartungshaltung war, dass wir hier einen deutlichen Sieg hinlegen. 3:0 hatte ich getippt vor dem Anpfiff, dass ich damit recht behalten sollte, nur in die andere Richtung. Das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber auch ein 1:0 hätte mir gereicht, wenn es deutlich gewesen wäre. Und zwar deutlich im Sinne von, dass Paderborn mehr oder weniger gar keine Torschance hat und wir mehr oder weniger nur auf ein Tor spielen, aber vielleicht nur eins erzielen. Auch das wäre ja völlig okay gewesen. Ja, es kam anders, wie wir alle wissen. Ne? Vor dem Anpfiff muss ich noch sagen, was mich schwer beeindruckt hat, das waren die Fans des Hamburger Sportvereins. Ich habe damit nie, nie, nie gerechnet, wie viele neue Trikots ich sehe, ja, wie viele Menschen 80 € und mehr ausgegeben haben, um sich entweder das neue Heimtrikot oder das schwarz-orange Auswärtstrikot zu kaufen. Das war unglaublich, ja. Also wie die Menschen immer noch bereit sind, viel Geld auszugeben für ihren HSV, ihn unterstützen, sich mit diesem Verein identifizieren, Geld ausgeben für Trikots, Geld ausgeben für so ein Ticket und so weiter und so fort. Das fand ich wirklich unglaublich. Und ich war der festen Überzeugung, dass in dieser neuen Struktur bei diesen Menschen wie Slomka, wie Beiersdorf und so weiter, die auch darum genau wissen und genau wissen, du musst heute nicht nur einen Job machen, du musst heute anfangen, die Fans für dich zurückzugewinnen und dich zu entschuldigen für die letzte Saison, wo wir nachher wissen, natürlich, das war klar in der Rückrunde mit diesen ganzen Spielen, die wir verloren haben. Klar, da bist du nachher irgendwo auch in so einem Kreislauf drin und kommst dann nicht mehr raus und ja, bist natürlich auch im Kopf. Klar, völlig blockiert. Ja. Wie sollte die Mannschaft in der letzten Saison zum Schluss befreit aufspielen und irgendwie mal kreativ und mal was Verrücktes probieren? Das war ja klar, dass das nicht geht. Aber du musst es jetzt anfangen in der neuen Saison. Ja, das wurde halt nicht getan. Noch etwas möchte ich sagen, bevor ich dann zum Spiel komme, wo ich auch sehr begeistert war von der Nordkurve und auch von dem Block 22C, wo früher die Chosen Few waren. Also ich fand, die Stimmung war grandios, die Stimmung war super. Natürlich haben wir keine Choreografie gesehen. Wer soll die auch organisieren aktuell und wie sollte das gehen? Aber es macht auch gar nichts. Aber die Stimmung war großartig, die Gesänge waren laut, die Mannschaft wurde angefeuert, zumindest die ersten 20, 30 Minuten, bis man halt merkte, es hat sich halt nichts geändert zur letztjährigen Saison und dann wirst du irgendwann auch frustriert. Und das hat jetzt weder was mit dem gestrigen Spiel zu tun, noch mit dem Hamburger Sportverein. Es ist meine Grundüberzeugung seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich persönlich mag keine 90 Minuten durchgängigen Gesangsstadien. Ja, ich finde das irgendwie blöd. Ja, läuft ein Spiel gut, spielt die Heimmannschaft super, führt sie sogar deutlich. Dann kann ich verstehen, wenn da 90 Minuten lang durchgesungen wird. Ja, aber ist das kein gutes Spiel oder liegen wir zurück oder wie gestern auch, wir liegen berechtigt zurück und der Gegner ist einfach deutlich besser als wir, dann möchte ich auch nicht, dass meine Mannschaft ausgepfiffen wird, aber warum soll ich denn jetzt noch groß singen? Ja, also warum soll ich jetzt noch groß Stimmung machen? Ich glaube, da geht es vielen auch nur um der eigenen Stimmungswillen, aber nicht um das, was da auf dem Platz geschieht. Und ich glaube, dass Fußballfans überall auf der Welt, Fans der Mannschaft, für die sie ja ins Stadion gegangen sind, dass sie genügend Empathie haben, dass wenn eine Mannschaft mal Unterstützung braucht oder wenn sie mit ein, zwei Aktionen zeigt, hey, wir leben noch, klar, dann ist das Stadion noch wieder da. Aber wenn du halt einen langweiligen Stiefel vor dir her spielst, ja, dann wird auch nicht gesungen. Und ich finde, das hat die Nordkurve ganz wunderbar gemacht. Die haben wirklich großartig unterstützt, aber sie haben natürlich wie das gesamte Stadion auch zur Halbzeit gepfiffen, haben gepfiffen, das war das Einzige, was ich blöd fand, als Marcel Janssen ausgewechselt worden ist, und haben dann die letzten zwei, drei Minuten vor dem Abpfiff dann die Mannschaft auch ausgepfiffen. Das macht man natürlich nicht, aber aufgrund der Historie der letzten 12 Monate, glaube ich, kann man das auch verstehen, musste man das aber auch nicht überbewerten, weil insgesamt war die Atmosphäre ja schon sehr pro HSV, und das nach diesen ganzen Dingen, die da passiert sind mit Ausgliederung und dass einige Ultras den Verein verlassen haben, und also das fand ich schon ganz beeindruckend. Weniger beeindruckend war das, was auf dem Platz stattfand, weil das war einfach schlecht, und da beginne ich schon alleine, als ich die Aufstellung gehört habe. Wie kann es angehen, dass man in der Startaufstellung 10 Spieler hat, die, wenn man so will, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber die verantwortlich waren für die letzte Grützensaison. Ja, du hast 54.000 Menschen im Stadion, die wollen jetzt einen neuen HSV sehen, die wollen sagen, wir drücken auf Reset, wir gehen auf Null. Ja, du holst auch neue Spieler, einige sind angeschlagen, verletzt, aber einige halt auch nicht. Aber du gibst ihnen gar keine Chance. Du baust auf die alten Spieler. Ich kann es nicht verstehen. Und wenn das begründet wird mit Köln, dann kann ich es überhaupt nicht verstehen, weil, machen wir uns nichts vor, wir waren noch in Köln nicht super. Ja, wir standen hinten sicher, wir haben nichts zugelassen. Köln hat relativ leidenschaftslos gespielt, und natürlich, da weiß man jetzt nicht, lag das jetzt an Köln? Ja, letztendlich haben die ja sogar jetzt ihr Auswärtsspiel ebenfalls gewonnen, 2-0. Ja, vielleicht lag es ja auch an uns, dass wir die haben nicht zur Entfaltung bringen lassen. Die Leistung vom HSV in Köln war definitiv nicht schlecht, aber sie war ja jetzt nicht frisch, neu, anders, schnelles Umschaltspiel, Leidenschaft, jeden Zweikampf annehmen. Das war das nicht. Es war besser als in der letzten Saison. Es war, wie nennt man denn so eine Leistung? Die war, fällt mir jetzt das Wort nicht ein, die war akzeptabel, das war okay. Ja, ich hätte gedacht, wir kommen in Köln unter die Räder, und wir sind es nicht gekommen. Ich war zufrieden, absolut. Aber das ist doch bitte jetzt nicht der HSV, den wir die nächsten 33 Spiele sehen. Ich hätte wirklich gedacht, dass wir im ersten Heimspiel mal ein deutlich anderes Gesicht zeigen. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum Mirko Slomka diese Riesenchance einfach vertan hat. Unglaublich. Und deswegen tue ich jetzt etwas, was ich sonst noch nie getan habe. Ich möchte nicht nur meinen persönlichen Man of the Match euch erzählen, sondern ich möchte gerne mal eine kleine, kurze Einzelkritik machen zu allen Spielern. Beginnend jetzt beim Torwart René Adler. Klar, wenn man im Stadion ist, dann kann man, finde ich, das teilweise nicht so gut beurteilen, wie wenn man im Fernsehen nochmal 1000 Wiederholungen sieht. Ich denke, er hat das gezeigt, was man als Bundesliga-Torwart zeigen muss. Er ist ein ordentlicher Bundesliga-Torwart, aber er ist definitiv nicht mehr. In einer sehr gut funktionierenden Mannschaft mit einer tollen Abwehr wäre er sicher auch ein Fels in der Brandung, aber die hat er nicht. Und die Ausstrahlung, dass er dieser Mannschaft aber auch hinten Sicherheit gibt, die zeigt er mir auch nicht mehr. Hat sich auch so ein bisschen dem Schicksal nachher ergeben. Und also das ist definitiv nicht der René Adler der ersten Saison. Wie auch nach so einer Grützensaison in der letzten. Aber das war okay, würde ich mal sagen. Mehr war es definitiv nicht. Was ich gar nicht verstehen kann, ist, wenn ich in der ersten Bundesliga spiele als linker Verteidiger und habe sogar die deutsche Staatsbürgerschaft, dann weiß ich doch, was gerade abgeht in der Nationalmannschaft, und dann verstehe ich einfach nicht, wie man solche Leistungen abrufen kann, wie Dennis Diekmeyer sie abruft. Da gibt es, Entschuldigung, rechte Außenbahn natürlich, rechts, nicht links. Aber egal, die Nationalmannschaft hat links wie rechts, sowieso wird die jetzt umstrukturiert, die Nationalmannschaft, und ich verstehe einfach nicht, wie man dann solche Leistungen bringen kann. Da gibt es ja nur 2 Erklärungen. Ja, die erste ist, ich will nicht mehr, das genügt mir so. Wenn ich besser werden will, würde das bedeuten, dass ich mich viel mehr anstrengen muss, dass ich mich viel mehr quälen muss. Und zwar nicht nur in den 90 Minuten, sondern natürlich auch im Training und. Da fehlt der letzte Biss, den ein Hoi Meng Song hatte, der immer noch wieder weiter trainiert hat und. Den hat ein Dennis Diekmeyer nicht und vielleicht genügt ihm das so. Oder aber das Zweite ist, er kann es nicht besser. Ja, dann darf man ihm das irgendwie nicht als Vorwurf machen, aber da muss man halt sagen, die Leistungen eines Dennis Diekmeyer, die sind bei einer guten Bundesliga-Mannschaft total ungenügend und da dürfte er nicht spielen. Nun sind wir ja leider noch entfernt von einer guten Bundesliga-Mannschaft, aber die Frage ist, wenn du besser werden willst, schwierig. Ne? Die andere Außenbahn, ich habe es ja eben schon erwähnt, die linke Außenbahn, Marcel Jansen, meiner Meinung nach ein Schatten seiner selbst, ja, galaxienweit entfernt von Nationalplatz und von Nationalelf und der war mir auch nicht bissig genug. Ich will nicht sagen, dass er Alibi-Fußball gespielt hat, das wäre mir viel zu weit hergeholt, aber man hatte zumindest als Zuschauer auf den Plätzen, und ich saß relativ außen und eine Halbzeit lang, nämlich in der ersten Halbzeit, spielte er auf meiner Seite. Da hatte ich immer das Gefühl, der geht nicht richtig in die Zweikämpfe rein, der zieht nicht richtig durch beim Laufen. Ja, der hat sich auch mal ans Bein gefasst. Weiß nicht, ob er da auch vielleicht auch angeschlagen war, gesundheitlich, mag ja sein. Ich will dem ja alles andere als einen schlechten Charakter unterstellen. In meinen Augen ist das ein toller Typ, aber die Leistung war unterirdisch. Ja, fand ich unterirdisch. Ja, die Innenverteidigung, Heiko Westermann, was soll man dazu sagen? Ja, ich bilde mir 110% ein, er kann halt nicht besser spielen. Dieses 100% Bemühen brauchen wir nicht immer wiederholen, tut er natürlich. Aber mit welcher Berechtigung spielt ein Heiko Westermann in der Startelf, wenn wir einen Jonathan Tah haben? Ich werde es nicht verstehen. Ja, Giroud, das war sicher leider wieder ein relativ schlechtes Spiel, wobei so richtig große Fehler hat er sich nicht erlaubt, fand ich, ist irgendwie mit untergegangen und konnte der Mannschaft keine Impulse setzen. Berami war für mich noch einer der zwei Highlights der Startelf, aber Highlights muss man hier natürlich sehr vorsichtig genießen. Berami war sehr, präsent. Ich fand, Berami hat die Mannschaft auch versucht anzukurbeln, war sogar relativ häufig auch mal da vorne zu finden. Ist vielleicht taktisch nicht gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich empfand, der war sehr präsent, aber dem gelang halt echt wenig und hatte auch diverse Fehlpässe. Und die Leistung war natürlich nicht gut. Ja, das war die Verunsicherung war nach 10 Minuten in diesem Stadion halt völlig zu spüren bei allen Spielern. Und klar, da macht sich ein Berami auch nicht von frei, aber ich hatte immer das Gefühl, er versuchte aber zumindest. Und das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Neben ihm Badei, das war mit Sicherheit das schlechteste Spiel im Trikot des Hamburger Sportvereins. Und ich komme da später nochmal drauf zurück. Das war 0,0 und auch noch langsam. Ja, Aslan, ich habe es fast befürchtet bei meinem letzten Podcast. Ich habe ihm ja letztes Mal meinen Man of the Match gegeben, habe dann schon gesagt, ich hoffe, dass da nicht wieder die alten Regeln kommen, dass er überheblich spielt. Aber doch, das war wieder eine sauscheiß schlechte Leistung von Aslan. Und sinnbildlich. Und alleine deswegen würde ich diesen Spieler versuchen noch zu verkaufen, zu verschenken und bitte nicht mehr für den HSV auflaufen zu lassen. Sinnbildlich war sein Ballverlust vor dem 0:1, das er selbst verschuldet hat. Und dann bleibt der auf seinen Knien liegen und haut mit der Faust auf den Rasen und steht langsam erst wieder auf. Dieses Symbol von Aslan spricht Bände und das geht gar nicht in einer Erstligamannschaft. Natürlich, wenn er sofort aufgestanden wäre und sofort hinterher gerannt wäre, er hätte höchstwahrscheinlich den Spieler nicht mehr bekommen und vielleicht wäre das 0:1 auch gefallen. Aber was ist das für ein Zeichen? Was ist das für ein Zeichen an die Mannschaft und auch an die Fans, wenn du einen wichtigen Ballverlust hast und du weißt in der Sekunde, scheiße, dieser Ballverlust, der kann ganz wehtun, ja, was er ja auch getan hat, Aber du bleibst erstmal mit den Knien auf dem Rasen sitzen, haust mit der Faust auf dem Rasen und trabst langsam zurück. Herr Aslan, Sie verstehen nicht, wie erste Bundesliga geht oder gehen muss oder in anderen Mannschaften gespielt wird. Es tut mir leid, meine Geduld ist völlig, völlig verbraucht. Ja, und das hat mir körperlich wehgetan, als ich das gesehen habe, weil ich natürlich an meinen Podcast gedacht habe und habe gesagt, wie geil hat der gespielt und Hobst, du hast den Fehler gemacht, du hast es laut ausgesprochen. Weil natürlich ist das ein guter Kicker, aber die Einstellung zum Beruf ist unterirdisch. Entschuldigung. Dann, wen hatten wir noch? Der Ilicevic. Für mich der Man of the Match. Natürlich ist ihm ganz wenig gelungen auch und natürlich war der ungefährlich und so weiter und so fort. Aber so blind kann man nicht sein, um zumindest zu erkennen, dass Ilicevic der einzige war von diesen 11 Spielern, der es zumindest immer wieder versucht hat. Der zumindest mal versucht hatte, was Beklopptes zu machen, was Verrücktes zu machen. Mal ein 1:1 zu gehen. Und selbst wenn es ihm nicht gelang, er hat es auch nochmal in der 70. und in der 80. Er hat es einfach nochmal versucht. Ja, und hat nochmal irgendwie aus diesem Schema F, das der HSV da gespielt hat, er hat versucht auszubrechen. Und das finde ich sehr lobenswert. Und da merkt man, der Junge will, der Junge brennt, aber kann es nicht. Und ich weiß nicht, ob er es überhaupt kann, aber ich bilde mir schon ein, dass er es kann. Aber wenn alle gespielt hätten wie Ilicevic und Berami, diese beiden, die zumindest immer noch mal was versucht haben, dann hätten wir nicht 0:3 verloren. Und selbst wenn wir verloren hätten, aber dann wäre es definitiv ausgeglichener gewesen. Van der Vaart, ja, den habe ich gar nicht gesehen, das gebe ich zu. Und er wurde dann ja auch verletzt ausgewechselt. Jetzt weiß ich nicht genau, was er da hat. Soll irgendeine Muskelverhärtung sein. Ja, dann ist das halt so. Und Punkt. Wir merken halt, dass er uns fehlt. Ja, die Mannschaft fehlt dieser Kopf. Und das war natürlich jetzt in einer gewissen Form Tragik, ihm da etwas zu unterstellen, will ich jetzt gar. Also 0%. Ein guter Van der Vaart hätte diesem HSV natürlich auch super gut getan, aber das war nun mal nicht, ja. Und ein Lasogga, ich bin kein Trainer, das gebe ich ja zu, das wisst ihr alle auch, aber dieser Lasogga, der da auf dem Platz steht in Köln und jetzt auch hier in Hamburg gegen Paderborn, dieser Lasogga ist maximal 50% von dem, wie er letzte Saison gespielt hat. Und der war schon am Ende der Saison angeschlagen. Jetzt komme ich ich hoffe ein letztes Mal, dass ich mich danach beherrsche. Aber der war schon in Berlin ständig gesundheitlich angeschlagen. Und ich habe hier in dieses Mikrofon schon gesprochen, dass ich nicht verstehen kann, warum so viele HSV-Fans es so toll finden, dass wir diesen Spieler für 8 Millionen gekauft haben. Das ist ein Aggressive Leader, wenn er fit ist, der hat uns den Arsch gerettet in der letzten Saison. Ich finde den auch sympathisch, alles keine Frage. Aber ein Lasogga in dieser gesundheitlichen Verfassung ist weit entfernt, erstligatauglich zu sein und versprüht auch keine Gefahr. Das kann man mir nicht erzählen, weil der Mann ist gefahrenlos, wenn er halt seinen Körper nicht einsetzen kann. Ja? Und wenn der körperlich nicht fit ist, was willst du machen? So, dann sind einige Spieler ja noch hinzugekommen. Rudnev hat Van der Vaart ersetzt schon in der ersten Halbzeit. Ja, die Kurve hat ihn gefordert und auch gesungen und auch hochgelebt, aber ja, das ist halt fußballerisch wenig. Der Mann erinnert mich so ein bisschen immer an Olic, ja, oder an, wie hieß der denn damals noch, der aus Wolfsburg kam. Roy Präger, also es sind irgendwie so ein Typ, das sind so Typen, die laufen irgendwie die ganze Zeit und immer und versuchen auch alles, aber sind fußballerisch nicht so beschlagen. Ich nehme da natürlich Olic wieder aus, der ist natürlich fußballerisch deutlich beschlagen. Ne? Na, aber so ein Roy Präger damals zum Beispiel auch oder jetzt auch ein Rudnev. Ja, irgendwie magst du solche Typen und findet man auch gut und ja, aber die bringen natürlich keine spielerischen Akzente irgendwo. Ne? Und ja, dann haben wir noch Soltan Stieber, der kam ja in der zweiten Halbzeit. Das ist ein Zweitligaspieler von Greuther Fürth gewesen. Sicher ein gutes Potenzial, hat sich ja auch eine gewisse Frische gebracht. Aber klar, Soltan Stieber kann natürlich so eine Mannschaft jetzt nicht hochziehen irgendwie. Ja, und dann kam in der 71. Minute noch Ostscholek, der deutlich mehr gebracht hat in den 20 Minuten meiner Meinung nach als Marcel Janssen. Und ja, ich meine, das war der Mann mit den meisten Flanken in der letzten Saison, bundesligaweit. Warum man den erst in den 20 Minuten bringt, tja. Und da kommt jetzt halt meine große Kritik. Und im Fokus meiner Kritik ist Mirko Slomka. Ja, und wenn es irgendeinen Verein gibt auf dieser Welt, der lebende Beweis dafür ist, dass Trainerwechsel nichts bringen, dann ist es der Hamburger Sportverein. Was für ansonsten sehr erfolgreiche Trainer wie ein Van Marwijk, wie ein Fee, wie viele hatten wir in den letzten wenigen Jahren, die es beim HSV nicht gebracht haben, und wir haben immer wieder sofort nach dem Trainer gerufen. Natürlich die sich so ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt haben, haben dann auch schnell gesagt, es liegt an der Struktur, und davon gehe ich auch nicht weg. Ich glaube, es lag auch wirklich an der Struktur. Und ich glaube auch, um das auch mal schnell vorwegzunehmen, zwei wichtige Dinge. Ich glaube auch, dass wir alle wissen müssen, dass das ein Marathonlauf ist und dass wir nicht erwarten dürfen, dass der HSV jetzt eine brillante Saison spielt. Erstens das. Und zweitens möchte ich auch am 34. Spieltag mit Mirko Slomka als Trainer auf der Bank die Saison beenden. Ich mache hier keine große Trainerdiskussion. Aber man muss es so deutlich einmal ansprechen, dieses Spiel hat Mirko Slomka verloren. Wie kann man in so einem Spiel, zweiter Spieltag, es ist das erste Heimspiel, es kommt bei allem gebürtigen Respekt Paderborn und es kommen 54.000 Menschen mit, ich habe es eben schon erwähnt, ja, die schon signalisieren, dass sie die Mannschaft unterstützen, Bock haben, Trikots gekauft haben und, das ganze Programm. Wie kannst du dann mit dieser Startelf in dieses Spiel gehen? Ich verstehe es nicht. Mit welcher Berechtigung steht ein Westermann, ein Bardet, ein Arslan, ein Jansen, um hier Nummer 4 zu nennen, die mich am meisten gestört haben, wie können die in der Startelf stehen? Es ist für mich nicht zu verstehen, weil ich will allen Vieren oder dreieinhalb von denen zumindest keine Bösartigkeit und auch keine schlechte Einstellung zum Beruf unterstellen. Aber sie hatten genügend Chancen. Sie haben die gesamte letzte Saison gespielt und es war schlecht. Und jetzt ist eine neue Zeitrechnung, jetzt haben wir eine neue Struktur, einen neuen Vorstand, es ist alles gut. Und ich bin mir sicher, wenn wir nicht nur mit Berami, sondern auch mit Ostrzolek und mit Stieber und mit Tah in der Verteidigung, wenn wir mit den jungen Leuten gespielt hätten und wir hätten 3-0 verloren, natürlich hätten dann einige zwar geschrien, hätten gesagt, ach, die sind ja wohl nicht gut genug, was haben wir denn da für einen Quatsch gekauft? Aber die allermeisten hätten gesagt, ey, gebt dem doch Zeit. Wir brauchen Geduld. Die müssen sich jetzt einspielen und das geht nicht von heute auf morgen und wir werden die meiste Zeit in dieser Saison in der zweiten Tabellenhälfte zu finden sein. Es geht nur darum, dass wir möglichst nicht wieder so weit unten stehen, wie jetzt nach diesem Spieltag. Ja, darum geht es doch. Und deswegen hätte diese Mannschaft viel mehr Vertrauen bekommen. Aber wie soll ich als Fan Vertrauen haben in eine Mannschaft und auch in einen Trainerstab, der die gleiche, mehr oder weniger gleiche Elf aufstellt wie im April, Mai, wo wir jedes Spiel verloren haben, bis auf die beiden Relegationsspiele, wo wir unentschieden gespielt haben. Wie soll das gehen? Und wie kommt man auf diese Idee, mit so einer Startelf zu spielen? Ich brech zusammen, ihr merkt es ja gerade, ich verstehe es nicht. Und diese große Schuld, diese Aufbruchstimmung, die um 15.25 Uhr noch da war, die ist weg und die kriegst du nicht mehr zurück. Und natürlich muss sich diese Mannschaft das jetzt alles wieder erarbeiten. Natürlich muss sich diese Mannschaft jetzt ja den Arsch aufreißen, die Fans hinter sich zu bekommen. Aber es wird schwer. Ja. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich habe meiner Frau felsenfest versprochen, und das tue ich euch jetzt hier auch, dieses Spiel war das erste und letzte Saisonspiel, also das letzte Bundesligaspiel der Saison 14-15, welches ich in der Imtec Arena mir angeguckt habe. Ich werde mir in dieser Saison definitiv kein Ticket mehr dafür kaufen. Ich werde den HSV mit meinem Eintrittsgeld definitiv nicht mehr unterstützen, egal, auch wenn er die nächsten 32 Spiele gewinnt. Ja, und ich werde auch kein geschenktes Ticket annehmen. Braucht ihr mir gar nicht erst kommen, ja, wenn ihr sagt, hier, den Hubs lade ich jetzt mal ein. Ich werde nicht mehr in dieses Stadion gehen. Es regt mich auf, dass diese Mannschaft so gespielt hat, wie sie gespielt hat. Es ist mehr oder weniger unentschuldbar, weil es ist auch nicht so richtig zu erklären. Ja, es gab so eine Szene, Das, weil das gerade bei mir vor meinem Platz stattfand, muss ich euch die noch schnell erzählen. Es gab eine Szene, erste Minute, ich weiß gar nicht, wer Anstoß hatte, aber der HSV hatte nach wenigen Sekunden den Ball. Es ging auf die linke Seite nach vorne und der Paderborner hat mehr oder weniger ohne Not den Ball zur Ecke geklärt. Ja, und das Stadion war natürlich da. Und du merktest, Mensch, die Paderborner, die sind verunsichert, Riesenstadion, erstes Auswärtsspiel in der ersten Liga. Ja, und dann vor dieser Nordkurve, großartig, der Ilicevic geht zur Ecke. Und ich denke, wieso geht nicht Van der Vaart, aber ist auch egal. Dann sehe ich aber Van der Vaart, wie er langsam in den Strafraum ging, aber dem Ilicevic schon zeigt, er sollte bloß nicht hoch in den Strafraum spielen, sondern er sollte ihn entweder flach anspielen oder Badej, der deutlich außerhalb des Strafraums stand, was dann Ilicevic auch gemacht hat, wenn es der Kapitän sagt. Und da habe ich so gedacht, das war ja die ersten 60 Sekunden, da habe ich gedacht, warte mal, die scheinen völlig verunsicher zu sein, vorne steht ein Lasogga, vorne steht ein Westermann, ein Giroud, das sind alles breite, lange, große Kerle. Hä? Rein mit dem Ball. So, aber nein, man versucht es dann ja wieder spielerisch und kriegt irgendwie nichts gebacken. Wo ist denn die Mannschaft, die Leidenschaft zeigt? Wo ist denn die Mannschaft mit dem schnellen Umschaltspiel? Ja, wo ist denn die Leistung hin mit der längsten Vorbereitung? Das ist alles eine Farce. Und wenn ich dann auch so manchmal höre, ja, diese neuen Spieler, die haben ja nicht die gesamte Vorbereitung mitgemacht, dann sage ich, ey, Xabi Alonso, der hat sich nur aufgewärmt mit Bayern München und hat gleich gespielt. Natürlich ist ein Xabi Alonso ein Weltklasse-Spieler und ein Kleber ist das nicht und ein Stieber auch nicht und ein Ostschelek wohl auch nicht, kannst du nicht vergleichen. Aber die haben doch alle schon mal ein paar Mal trainiert und da ist jetzt ein Publikum, das die den Rücken stärkt, die Frische sehen wollen und es steht die langsamste Bundesligamannschaft auf dem Platz. Herr Slomka, erklären Sie mir das bitte. Das verstehe ich nicht. Ich kapiere es nicht. Noch ein Grund, warum ich nicht mehr ins Stadion gehe, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, ist nicht die Nordkurve, ist nicht der Block 22C, es sind die Sitznachbarn um mich herum gewesen. Davon möchte ich Rezi und Konstantin deutlich rausnehmen, wenn die das jetzt hier hören sollten. Meine beiden Freunde, mit denen ich da ins Stadion gegangen bin, aber auch die haben die ganze Zeit immer nur gemeckert und haben immer nur gesagt, wie blind alle sind. Aber da ich sie persönlich kenne, habe ich das noch ein bisschen anders einschätzen können. Aber auch vor mir, hinter mir, neben mir, überall. Du siehst Menschen schon nach einer Viertelstunde aufspringen, Mittelfinger zeigen, pöbeln. Wenn der Jansen da auf der Seite läuft, ja, dann wird der Jansen bepöbelt und angeschrien. Und es ist nur noch eine Negativstimmung da gewesen im Einzelnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so masochistisch veranlagt. Also ich gebe doch jetzt kein Geld aus für etwas, wo ich gar keinen Spaß dran habe. Also im Leben nicht. Ja, ich bin nicht dieser Art Fan. Ich sitze halt da und gucke mir das Spiel an und denke auch noch in der 70. Minute, naja, vielleicht platzt hier gleich der Knoten. Ne? Denk mal an das erste Spiel von Hannover gegen Schalke, ja, wo die auch nicht zustande gebracht haben. Schalke 1-0 in Führung gegangen ist am ersten Spieltag und Hannover innerhalb von 3 Minuten das Spiel gedreht hat. Ich bin dann so ein Fan, der denkt, na, vielleicht passiert das bei uns auch noch. Ja, man konnte sich das gar nicht vorstellen und es ging trotzdem. Und ich bin nicht der da ständig pöbelt und meckert. Und ich kann das nicht ab. Ich kann diese pöbelnden Fans einfach nicht ab, die da sitzen mit ihrem Holsten und sagen, lauf mal schneller. Das macht mich fertig. Und deswegen gehe ich doch nicht mehr ins Stadion. Also ihr merkt, ich bin fix und fertig. Bin echt enttäuscht. Bin jetzt mal gespannt, ob ein Holtby das sich noch antut hier bei uns und ob ein Julian Green tatsächlich zu uns kommt oder der nicht doch zu Werder Bremen geht. Auch das ist ja im Gespräch. Und ich weiß auch gar nicht, was ich einem 19-jährigen, sehr großartigen Talent raten soll. Ja, natürlich möchte ich nicht, dass der zu Werder geht, aber zum HSV zu kommen, wo ein Trainer ist, der anscheinend jungen Spielern schwierig und sehr mit schwerem Herzens nur eine Chance gibt, das ist halt auch zu bedenken. Ne? Schwierig. Also Herr Slomka, bitte gehen Sie da mit sich selber mal ins Gericht und zeigen Sie uns Fans nicht nur, dass Sie toll sprechen können, sympathischer Kerl sind und die Mannschaft auf ein gutes konditionelles Level gehoben haben. Da müssen Sie natürlich auch die Medien übrigens mal an die Nase fassen. Ja, die Mats Abblock und wie sie alle heißen, die dann geschrieben haben, das war die beste Trainingsvorbereitung aller, Saisonvorbereitung aller Zeiten. Ja, mag sein, aber wir haben nur ein Nachteil, den wir hatten. Dadurch sind wir ja jetzt, der ist ja nicht zum Vorteil gegen die anderen 17 Bundesligisten geworden, sondern wir sind nur auf Augenhöhe mit den anderen Bundesligisten gegangen. Wir sind halt nicht mehr konditionell so schlecht wie früher. Aber wir sind ja nicht besser. Es hat diese Mannschaft besser gemacht, aber es ist dadurch ja kein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bundesligisten, die schon lange so eine körperliche Fitness haben. Ja, also, Herr Slomka, zeigen Sie, dass Sie jetzt wirklich Mut haben. Ich glaube, dass ein Dietmar Beiersdorfer hinter ihnen steht und Fußballfans sind schnelllebig, ja, die stehen auch schnell wieder dahinter, aber sie müssen jetzt Mut haben und es sich beweisen und zeigen, dass sie diesem HSV ein neues Gesicht geben. Ja, die Ausreden, dafür ist die Zeit jetzt zu spät. Jetzt müssen Beweise her. Und zwar nicht nur vom Ergebnis, sondern ganz besonders auch von der Art, wie beim HSV Fußball gespielt wird. Und damit danke für euer Ohr, nur der HSV und tschüss aus Hamburg.